Hey yo, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Ja, worüber soll es denn heute gehen? Wir sprechen zum einen über die Oberbürgermeisterwahl in München, was da so passiert ist und was Markus Söder seine Gedanken vielleicht zu diesem Thema sind. Außerdem geht es weiter um Politik. Ich diskutiere mit euch ein bisschen über meine Sicht zum Ehegattensplitting. Vielleicht habe ich da ein bisschen eine andere Auffassung als ihr. Und hinten raus küre ich wie jede Woche den Lokalverbotler der Woche. Ja, ansonsten glaube ich, habe ich nicht mehr richtig viel, was ich in diesem Intro sagen will. Vielleicht noch, falls du nicht abonniert hast, dann ist jetzt die Chance, das zu tun. Aber keine Sorge, falls du es jetzt nicht machst, ich erinnere dich am Ende der Folge nochmal dran. Und sonst wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt geht nochmal jeder aufs Klo. Und dann reiten wir los, Cowboys und Cowgirls. Jeha! Hier ist Lokalverbot. Hallo, Servus, grüß euch. Ich begrüße euch doch herzrechtlich zu dieser neuen Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut. Die erste Folge nach der Zeitumstellung. Schade, dass sie uns eine Stunde Schlaf gestohlen haben. Finde ich übrigens wirklich eine Frechheit, dass diese Umstellung immer in der Nacht ist und nicht tagsüber, wenn man arbeitet oder sowas. Wäre schon geil, wenn man irgendwie an einem Montag vielleicht die Zeit einfach von 15 auf 16 Uhr stellt und dann einfach aus dem Office steppen kann. Man ist ein freier Mann, die Stunde wird einem geschenkt, aber es wird einem im Leben nichts geschenkt. So ist es eben und an der Zeitumstellung kriegen wir es mal wieder mit. Uns wird eine Stunde unseres wertvollen Schlafes gestohlen, eine Stunde, die wir schmerzlich vermissen werden. Ja, so war es heute auch, deswegen war ich so lange im Bett und komme erst jetzt zum Aufnehmen. Am Ende müsst ihr auch drunter leiden. Schade, es war allgemein eine schwere Woche für mich. Mir ist gar nicht so viel Schmarrn eingefallen. Im Normalfall denke ich nämlich immer sehr viel nach während dem Autofahren. Aber in der Woche war es schon so, dass ich während dem Autofahren schon über die Arbeit nachgedacht habe, was ich da jetzt gleich machen muss. Ich habe quasi schon zu Hause gearbeitet, was natürlich krass ist, weil man meint, ja, okay, das sind so Anzeichen, dass man vielleicht Burnout gefährdet ist. Und natürlich auch unbezahlte Arbeit, sowas geht gar nicht. Aber natürlich habe ich da in meinem Fall Glück. Man kann ja einfach daheim schon einstempeln. Und dann ist es natürlich bezahlte Arbeitszeit, was super geil ist. Kann ich jedem nur so empfehlen. Vielleicht könnt ihr das mal in euren Berufsalltag einbauen. Einfach jedes Mal, wenn man irgendwie über die Arbeit nachdenkt, einstempeln und wieder ausstempeln. Ich meine, ja, man muss schauen, wo man bleibt. So ist es. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich Mühe gegeben, Themen für diese Woche zu finden. Und mir ist tatsächlich während dem Autofahren eine Sache aufgefallen. Und zwar in der Früh, wenn man in die Arbeit fährt, da ist ja immer nicht so die gute Stimmung, da ist niemand gut drauf und wenn man so auf die Straße dann rausschaut, ein bisschen das Geschehen beobachtet, dann sieht man, wenn man in den Gegenverkehr blickt, meistens auch Leute, die wahnsinnig müde sind, keiner schaut so wirklich gut aus, jeder kämpft damit, in die Arbeit zu fahren. Der Einzige oder die Einzigen, die das irgendwie überbrücken und in der Früh schon gute Stimmung verstrahlen, sind Lkw-Fahrer, weil die sich immer so geil gegenseitig grüßen. So mit Lichthupe und alles, das denke ich mir, das geht irgendwie ab, dass sich Berufsgruppen wie meine untereinander, die verständigen sich ja gar nicht. Und es ist oft so, dass man Leute in seinem Leben wahrnimmt, die anderen wissen aber das gar nicht. Und ich habe zum Beispiel, ja, ich sage es jetzt mal seit 2 Wochen, eine Freundin, die ich immer auf dem Arbeitsweg treffe. Und zwar kommt die mir immer so auf derselben Höhe entgegen. Ich sage jetzt mal, ich fahre gute 20 Kilometer in die Arbeit. Und zwischen Kilometer 10 und Kilometer 20 kommt sie mir immer entgegen. Also ich merke immer, okay, ich bin früh dran, ich bin spät dran, je nachdem, wann ich sie treffe. Und es ist eine alte Frau in einem Seat, in einem roten Seat-Kombi. Und jeden Tag in der Früh, wenn ich in die Arbeit fahre, sehe ich die. Und ich habe seit 2 Wochen angefangen, jetzt ihr auch immer zu grüßen. Da freue ich mich immer. Und sie freut sich auch. Also die ersten 10 Mal hat sie nicht zurückgegrüßt, das letzte Mal hat sie einmal gegrüßt und sie wird sich den ganzen Tag fragen, wer ist dieser Vollidiot, der mir jeden Tag in der Früh zuwinkt? Kenne ich den? Und sie wird nicht drauf kommen, dass sie mich noch nie gesehen hat in ihrem Leben, dass sie nicht weiß, wer ich bin, aber ich werde nicht aufhören. Das ist meine Freundin, vielleicht habt ihr auch so jemanden in eurem Leben und es macht natürlich euren Tag viel, viel besser, wenn ihr gleich mit so einer schönen Botschaft in den Tag startet und eben nicht so grantig hinterm Lenkrad sitzt und müde, sondern einfach mal die Augen aufmachen. Vielleicht lacht ihr euch irgendjemand an. Und ich kann auch empfehlen, gerne jemand in höherem Alter, weil die schätzen sowas noch. Die schätzen sowas. Und es ist einfach eine schöne Message, dass ich bin jetzt zwar auch nicht mehr jung, aber ich sehe natürlich noch jung aus, dass die jungen Leute auch noch, ja, für sowas, für so Kleinigkeiten ein Auge haben. Mir ist nämlich tatsächlich in letzter Zeit auch aufgefallen, dass das Verhalten von einem oder von der Allgemeinheit im Straßenverkehr sehr viel über die Lebensqualität von einer Stadt oder einem Land aussagt. Das ist mir in Rom aufgefallen und ich stelle die These auf, dass je weniger Fußgängerampeln ernst genommen werden, also je mehr Fußgänger bei Rot drüber gehen, desto besser ist die Stimmung in der Stadt, desto mehr macht das Leben da Spaß. Genauso, je weniger Zebrastreifen ernst genommen werden. Das war nämlich in Rom so, also kein Schwanz hat jemals auf die Farbe von irgendeiner Fußgängerampel geschaut. Die sind einfach drüber gegangen und Zebrastreifen wurden von Autofahrern wirklich gekonnt ignoriert. Man musste sein Leben riskieren und dann wurde aber auch immer brav gebremst. Also wenn du es willst, dann helfen sie dir, dann lassen sie dich über die Straße, aber ansonsten wird es einfach ignoriert. Und bei uns ist man da schon sehr, sehr deutsch, sehr, sehr penibel, dass man, wenn man allein an der Ampel steht, dann gerne mal wartet, auch wenn kein Verkehr in Sicht ist, dass man auf das grüne Männchen wartet. Das ist irgendwie ein bisschen, ich will jetzt nicht aufrufen, dass man Verkehrsregeln missachten sollte, aber es sagt am Ende dann schon was aus. Also in Rom, boah, ich glaube, dass es da wirklich auch nur so schön ist, weil die Leute halt Verkehrsampeln ignorieren. Eine Stadt, die mindestens genauso lebenswert ist wie Rom und genauso schön, ist in meinen Augen München. Und in der Stadt München war ja, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, letzte Woche die Stichwahl. Letzten Sonntag konnte man entscheiden, ob man einen Bürgermeister der SPD möchte oder einen grünen Bürgermeister. Und ich bin jemand, der sich immer sehr freut, wenn Leute eine Wahl gewinnen, mit denen Markus Söder vermutlich ein Problem hat, weil das für sehr viel lustige Aussagen und Kontroversen sorgen wird und man, glaube ich, sehr viel Spaß in der Zukunft haben wird. Und noch dazu ist der neue grüne Bürgermeister auch noch ein junger, lässiger Typ, der, glaube ich, echt viel Gutes bewirken wird in der Stadt. Dann ist es gleich doppelt gut. Und es ist natürlich wie ein geskripteter Bösewicht für den Herrn Söder. Also erstmal ein grüner Politiker, dann noch jung und cool und tatsächlich ist er auch noch schwul, also quasi nicht komplett der konservative, typische Bayer, der typische Bajuware. Da wird sich der Herr Söder zu Hause ärgern und ich freue mich jetzt schon mega auf den Wiesenanstich, wenn der Dominik Krause dann vorne steht und das Fass vor den Augen von Markus Söder anzapfen darf. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ich kenne ihn ja persönlich nicht, was er für ein Typ ist, ob er darauf hintrainiert, dass er das Ding mit einem Schlag reinbolzt und somit den Herrn Söder verstummen lässt oder ob er einfach diesen Moment auskostet. Ich meine, ich würde Zweiteres machen. Ich würde da hochgehen und ich würde, glaube ich, 400 Schläge brauchen. Und bei jedem einzelnen Schlag würde ich ihm in die Augen schauen mit einem Grinsen und wieder ganz leicht dagegenhauen. Einfach, bis ich ihn so ein bisschen aus der Deckung lock. Und das, glaube ich, fühlt sich für ihn auch enorm scheiße anfühlen. So, als würde jemand irgendwie mit deiner Freundin vor deinen eigenen Augen schlafen. So würde ich dieses Fass behandeln. Natürlich mit sehr viel Liebe, aber es würde auch dauern. Und ich hoffe, er macht so. Ich habe mir auch ein bisschen die Mühe gemacht, mich in Markus Söder seinen Kopf reinzudenken, wie er dann die erste Woche so gefühlt haben muss. Und da habe ich ein kleines Tagebuch aus der Sicht von Markus Söder geschrieben. Im Kurzformat habe ich notiert, was der neue grüne Bürgermeister so Tag für Tag umgesetzt hat, was ihn massiv genervt hat. Und ich fange einfach mal an mit Tag 1. Tag 1, München mit grünem Oberbürgermeister. Ich komme nach Hause. Das neu installierte Heizungskommando hat ohne meinen Willen meine Wohnung gestürmt, meine Ölheizung gewaltvoll entfernt und durch eine China-Wärmepumpe ersetzt. Ich friere lieber, als dass ich dieses Monstrum anschalte. Widerstand, Ausrufezeichen. Also die Woche ging schon mal mit einem Downer los für Markus Söder. Tag 2 war dann, Tag 2, München mit grünem Oberbürgermeister. Über Nacht wurde sich gewaltsam Zutritt zu meiner Garage verschafft. Mein alter 2-Liter Diesel-Audi wurde durch ein Lastenfahrrad inklusive Helm ersetzt. Ich schäme mich, doch ich habe keine Wahl. Ich muss zur Arbeit. Die Grünen haben mich entmannt. In dem Fall vielleicht nicht ganz so glaubwürdig, weil Markus Söder nimmt es ja nicht so ernst mit dem Erscheinen bei irgendwelchen Sitzungen. Er wäre vermutlich einfach zu Hause geblieben und hätte dieses Lastenfahrrad nicht genommen. Da ist es nicht ganz so nah an der Realität, aber gut. Tag 3. München mit grünem Oberbürgermeister. Die neue grüne Sittenpolizei hat heute Nacht mein Haus gestürmt. Unter Anwendung von Waterboarding und Tasern habe ich schließlich das Versteck meiner echten Lederhose verraten. Diese wurde sofort verbrannt und durch ein veganes Modell ersetzt. Ist natürlich der Albtraum eines jeden Bayerns, wenn die heilige Lederhose von den Grünen geraubt wird. Und ja, da kann ich schon den Unmut verstehen. Aber es ist ja erst Mittwoch. Also wenn bis Mittwoch so viel passiert, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Tag 4, München mit grünem Oberbürgermeister. Die Grünen haben über Nacht die Tegernseer Landstraße vermint, um eine künstliche Benzinknappheit zu erzeugen, um den E-Auto-Wahnsinn voranzutreiben. Mir fehlt das Geld, um zu tanken. Heute Morgen kamen mir in der Kälte auf dem Lastenfahrrad die Tränen. Also am Donnerstag hat er sich dann überwinden müssen. Es war irgendeine wichtige Sitzung. Vermutlich gab es irgendwo Leberkäs. Da hat er sich dann noch aufs Lastenfahrrad geschmissen und ist Richtung Landtag geradelt. Aber es ist eine Horrorwoche für ihn. Aber es ist noch nicht zu Ende. Es ist erst Donnerstag. Freitag ist ja noch. Tag 5, München mit grünem Oberbürgermeister. Mein Dönermann sieht verdächtig osmanisch und nicht mehr wie ein bajuwarischer Großgrundbesitzer mit Main-Character-Syndrom aus. Außerdem gendert er. Umstände, die den Döner für mich letztendlich ungenießbar machen. Auch das nehmen uns die Grünen noch. Also Horrorwoche für Markus Söder. Ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe, er kommt aus diesen Leiden raus. Vor allem das beim Dönermann kann ich wirklich nachvollziehen. Der Döner würde mir natürlich auch nicht mehr schmecken. Ja, am Ende bin ich vielleicht sogar ein bisschen wie Markus Söder. Zwar nicht, dass ich mit der grünen Politik unzufrieden bin, sondern allgemein mit der Politik. Ich bin jetzt in so einem Alter, wo es echt richtig Bock macht, sich drüber aufzuregen und alles besser zu wissen. Also ich persönlich wäre natürlich der beste Bundeskanzler, den es gibt, und ich würde sofort alle Probleme lösen. Migration, Arbeitslosigkeit, für alles habe ich natürlich keine Lösung parat, aber über das, was gemacht wird, rege ich mich wirklich mit sehr, sehr großer Freude auf. Und es macht immer mehr Spaß. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen, ja, wie wenn WM ist. Die ist ja auch bald wieder, da mutiert auch jeder zum Bundestrainer. Ich habe es tatsächlich am Freitag gemerkt, als das erste Testspiel der Nationalmannschaft war, bin ich sofort wieder zum Fußballexperten geworden, habe sämtliche Entscheidungen von Nagelsmann zutiefst verurteilt. Alles hätte ich besser gemacht und ich prophezei jetzt schon das Vorrunden aus, wenn so weitergespielt wird. Ist dann auch langsam die Zeit, wo man dann im Büro über sowas spricht, laut, wo man dann gerne mal die eine oder andere Frau noch belehren kann, die fußballerisch nicht ganz so bewandert ist wie man selbst und da ein bisschen beeindrucken kann. Und so ist das Ganze eben jetzt bei mir mit Politik auch, dass ich manchmal einfach irgendwelche Schlagzeilen lese und mich dann drüber aufreg, ohne wirklich hinterfragt zu haben, warum irgendwas so ist. Aber einfach mal pauschal aufregen ist, finde ich, immer nicht schlecht. Und da habe ich letzte Woche eine Schlagzeile gelesen, die bei mir das Gegenteil bewirkt hat, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, wo ich mich glücklich schätzen kann, dass ich in der tollen Lage bin. Und zwar wurde im Bundestag beschlossen, dass das Erben von mehr als 300 Wohnungen weiterhin steuerfrei bleiben soll. Da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil tatsächlich habe ich mir gerade letzte Woche meine 300. Wohnung gekauft, was ich dann zum Glück meinen noch nicht vorhandenen Kindern irgendwann mal vererben kann. Aber ist schon krass. Also erstmal schlimm für Leute, die nur 290 Wohnungen oder sowas besitzen, dass das in Zukunft versteuert werden soll. Und zweitens, ja, wow, was für ein geiles Gesetz. Da freut man sich doch, wenn man nur irgendwie negative Schlagzeilen in der Zeitung liest, dass das auch noch gemacht wird. Und eine weitere Sache, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass der böse Lars Klingbeil jetzt das Ehegattensplitting abschaffen will. Was ich krass finde, dass es in Deutschland überhaupt so ein Gesetz gibt, dass man sich seinen Ehegatten teilen muss. Also da wundern sich immer die Frauen, dass Männer fremdgehen. Aber es ist halt einfach gesetzlich verpflichtend, dass man sich Steuern spart. Das ist schon krass, aber ich bin eh ein monogamer Mensch. Ich bin sehr treu. Für mich ist es natürlich super. Ich bin noch nicht verheiratet, aber das war für mich ein großer Grund, dass ich nicht heirate, weil ich eben dieses Ehegattensplitting kein großer Fan bin. Dass man mehr oder weniger ja dann seinen Ehepartner teilen muss. Das ist mir ein Dorn im Auge. Ich habe so ein bisschen mich darüber informiert, ob manche Leute da dieselbe Meinung haben wie ich. Und tatsächlich gibt es relativ viele, die das Ehegattensplitting ähnlich interpretieren wie ich. Und da habe ich im Internet eine ganz schöne Frage gefunden. Da hat einer quasi dieses Ehegattensplitting ausprobiert, was sich ja dann, sage ich jetzt mal, im sexuellen Kontext gerne mal als Dreier bezeichnen lässt. Also eine Frau wollte dieses Ehegattensplitting umsetzen und sie hat jetzt offene Fragen, die wir vielleicht klären können im Zuge dieses Podcasts. Wirklich sehr, sehr tiefgründige, wichtige Fragen. Und zwar fragt die Isabelle: Ist mein Freund jetzt schwul? Was soll ich tun? Hi Leute, also ich, weiblich hetero, bin sexuell schon sehr offen und will immer neue Dinge ausprobieren. Deswegen wollte ich auch schon immer einen Dreier haben. Ich versuche schon seit Wochen, meinen Freund in Klammern hetero Fragezeichen dazu zu überreden. Aber er wollte nie. Er wollte mich halt nicht teilen und fand es komisch, mit einem anderen Jungen was zu machen. Ich konnte ihn aber dazu überreden und gestern hatten wir fast einen. Einer meiner Kumpels in Klammern B war noch dabei. Man merkt, okay, irgendwas scheint da nicht so passen. Das Setting stimmt ja, man ist zu dritt. Recht viel mehr braucht man ja für den Dreier nicht. Eigentlich herrlich unkompliziert. Wir haben halt zuerst rumgemacht und alles ganz normal, aber er war sehr nervös. Ich wollte dann, dass er meinen Kumpel küsst, aber er wollte nicht. Er meinte, nee, ich bin nicht schwul, das ist ekelhaft und so. Ich konnte ihn aber überreden und er hat ihn ganz leicht geküsst und danach so Würggeräusche gemacht. Ich wollte, dass sie ihn mit Zunge küsst, aber er wollte wieder nicht und hatte wieder, bah, ich bin nicht schwul und so gesagt. Ich konnte ihn dann wieder dazu überreden, weil ich langsam echt sauer wurde. Er hat ihn dann nochmal richtig mit Zunge geküsst, aber diesmal hat er nicht aufgehört. Er hat auch keine Würggeräusche mehr gemacht. Die haben wahrscheinlich Minuten miteinander rumgemacht und nicht aufgehört. Obwohl ich manchmal sagte, es reicht. Irgendwie war ich ihm voll egal. Mich hat das mega verletzt, als hätte er mich betrogen, was er ja auch irgendwie gemacht hat. Irgendwann haben die dann aufgehört, weil ich nicht mehr wollte, aber es sah so aus, als hätte ihm das gefallen. Heute schreibt er mir nur kurze Antworten und meldet sich so gut wie gar nicht. Ist er jetzt schwul? Ist das meine Schuld? Mich macht das wirklich fertig. Ja, gelebtes Ehegattensplitting, da merkt man mal, was man da auf sich nimmt, was das für ein geisteskrankes Gesetz ist. Aber ist er jetzt schwul? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein. Er wurde ja ein bisschen gecoacht da dazu und hat einfach ordentlich gut mitgespielt. Also Isabel, ich würde mir da erstmal keine Gedanken machen, aber ich würde vielleicht, wenn ich du wäre, in Zukunft noch ein bisschen aggressiver fordern, was er alles machen soll. Dann wird es, glaube ich, bestimmt ein tolles sexuelles Erlebnis, was ihr dazu zu dritt sogar genießen könnt. Also ja, bin ich am Ende sogar ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mal, auch ihr Freund hat sich dieses Erlebnis bestimmt schon aufgrund zum einen schon mal persönlicher Fortbildung mit diversen Videomaterial genau so vorgestellt und dass es dann wirklich so in die Tat umgesetzt wurde, wird ihn richtig stolz gemacht haben. Das wird so ein Erlebnis sein, was er bestimmt gar nicht für sich behalten kann, was er ganz stolz seinen ganzen Kumpels erzählt, wie denn das war. Das ist auch cool. So, ja, Jungs, ich hatte letztens einen Dreier, aber ich wurde eigentlich nur von meiner Freundin genötigt, dass ich mit dem anderen Typen rummachen muss vor ihren Augen. Und jetzt meint sie, dass ich schwul bin. Was soll ich machen? Er könnte eigentlich dieselbe Frage in diesem Forum stellen. Aus seiner Sicht wäre auch interessant, wie er da wieder rauskommt aus der Nummer. Aber wenn er diesen Podcast hört, I got your back, mate. Ja, das ist so eine Geschichte, das hätte bestimmt jeder gerne mal erlebt. Und es gibt aber auch Sachen, die man vielleicht früher gern mal gemacht hätte, aber sich jetzt denkt, boah, zum Glück habe ich das damals nicht gemacht. Und ich hatte da so einen kleinen Flashback gestern und zwar habe ich so ein Reel, nein, sogar den Flashback hatte ich sogar heute. Ich habe in der Früh so ein bisschen Reels geschaut und bin so in so einem Rabbit Hole gelandet, wo ich ganz viele Wrestling-Videos kamen auf einmal rein und aus so alten Filmen. Da kam ein Auszug, wo man Vin Diesel als Dominic Toretto in Fast and the Furious über so einen Damm fahren sieht, wie er den Damm runterfährt und hinter ihm explodiert alles und Dom ist natürlich der coole Hund und man sieht halt so, wie seine Kette in Zeitlupe um seinen Hals so rumfliegt. Und da ist mir wieder aufgefallen, fuck, ich war einfach mal kurz davor, dass ich mir diese dumme Kreuzkette von ihm bestelle, weil ich die aus irgendeinem Grund so cool fand. Und Stand jetzt finde ich nicht mal mehr die Filme cool, nur die ersten beiden. Und ich bin so froh, dass ich nicht angefangen habe, diese riesige Kreuzkette zu tragen. Die hätte sogar echt viel Kohle gekostet. Das habe ich mir über Monate überlegt, ob ich die nicht endlich bestellen soll. Ich bin wirklich froh. Ein bisschen nachgedacht, ob es noch irgendwas Dummes gab, was ich dann zum Glück nicht gemacht habe. In der Regel habe ich alles Dumme schon gemacht und bin nicht so stolz drauf, aber ich hatte tatsächlich auch mal einen komischen Tattoo-Wunsch und ich habe Stand jetzt noch kein Tattoo und es wird sich, glaube ich, auch keines gestochen werden. Aber ich habe mir mal tatsächlich überlegt, ob ich mir Bon Jovi auf den Arsch tätowieren sollte. Einfach dieses Logo von der Band, diesen Schriftzug, was natürlich einerseits cool wäre. Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund von mir, der sich, glaube ich, Wolfgang Petri auf den Arsch tätowiert hat. Wirklich Hut ab, das Tattoo ist so genial. Da glaube ich, hätte ich Minderwertigkeitskomplexe zum einen, weil er mega den geilen Arsch hat und zum anderen, weil sein Wolfgang Petri-Tattoo natürlich viel, viel besser ist als ein Bon Jovi-Tattoo. Und ich glaube auch, dass das vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht so geil gewesen wäre. Natürlich, wenn man es relativ weit oben hat und so ein Maurer-Dekolleté hat und dann blitzt so ein bisschen das Bon Jovi raus, dann macht es das Maurer-Dekolleté ansehnlicher. Das wäre schon ein schöner Vorteil, aber ich hätte es mittig, glaube ich, so mittig auf die Arschbacke gemacht. Und ja, bin ich tatsächlich im Nachhinein sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und auch eine Sache, auf die ich sehr, sehr stolz bin, dass ich das nicht gemacht habe, und das wird jetzt die Überleitung zum Lokalverbotler der Woche. Und zwar ist das besoffen Autofahren. Also war ich nie ein Fan davon und ist ja zum Glück auch verboten und sollte man auf gar keinen Fall machen. Aber es gibt ja immer mal wieder Leute, die dann, ja, besoffen doch die Autoschlüssel in ihrer Tasche finden und meinen, dass es mega klug ist, heimzufahren. Und der Lokalverbotler der Woche hat genau das mal wieder getan. Und der Lokalverbotler der Woche ist Tiger Woods. Tiger Woods wurde mal wieder besoffen oder auf irgendwelchen anderen Substanzen in Amerika aufgehalten und musste jetzt, glaube ich, 2 Nächte oder eine Nacht im Knast verbringen, weil er den Test verweigert hat. Und so ein bisschen Flashback-Vibes, so, weil es ist doch gerade in, dass man irgendwie alles macht, so wie 2016, 17, irgendwie so ein Krieg im Nahen Osten, neuer Scary Movie-Teil kommt raus und Tiger Woods fährt besoffen Auto. Passt wie die Faust aufs Auge. Und so ganz lustige Kommentare im Internet dazu gelesen, so, ja. A lion never drives drunk, but a tiger would. Fand ich sehr, sehr gutes Wortspiel. Und auch so eine Frage habe ich gelesen, die sich ein paar Golfer gestellt haben. Also so dieses, du erbst eine positive Eigenschaft, aber gleichzeitig noch was Negatives. So wie, du kriegst jetzt 50 Millionen Euro, aber dafür hast du dann in 20 Jahren safe Krebs und stirbst dran. Also du hast quasi nur noch 20 Jahre zu leben. Und da wäre auch das mit Tiger Woods, weil er dann auch auf seinen, ja, Substanzen, wo er unterwegs hat, einen Autounfall gebaut hat. Er hat wohl probiert, jemanden zu überholen und es war sehr knapp. Also das Überholmanöver war sehr waghalsig und dann hat er den Anhänger von dem gestriffen und hat sich sein Auto überschlagen. Also es ist zum Glück niemandem was passiert, aber die Frage, die sich dann so Golfer stellen, ist, dass man quasi die Driving Skills von Tiger Woods hat, aber als schlechte Eigenschaft hat man auch die Driving Skills von Tiger Woods, quasi einmal im Golfkontext und einmal im Autofahrkontext. Muss ich ehrlich sagen, würde ich machen, weil ich überhaupt nicht anfällig bin für besoffen Autofahren. Das heißt, ich würde vermutlich damit Geld machen und könnte da ein bisschen mitgolfen und könnte damit dann, ja, für eine rosige Zukunft finanziell gesehen sorgen. Also ich würde den Deal eingehen. Wenn man natürlich passionierter Autofahrer ist und Golfer, dann sollte man das vielleicht nicht machen. Ich weiß auch nicht, wie er das macht mit diesen Golf-Caddies, da ist er vermutlich immer Beifahrer. Da will er ja nicht, dass was passiert, aber im echten Leben steigt er dann hinter Steuer. Also Hut ab, Tiger Woods, du hast für deinen erneuten Rückfall dir den Titel Lokalverboter der Woche geholt, was auf jeden Fall mehr wert ist als ein Masters-Sieg, als ein grünes Sakko. Also herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir dann auch nochmal die Mühe gemacht, sein altes Tape anzuschauen, wo er 2017 mal kontrolliert wurde und von der Polizei befragt wird. Und das wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen, schaut euch das auf YouTube an. Der Kerl ist so dermaßen raketenvoll. Er steigt aus dem Auto aus und macht sich erstmal seine Schuhe auf und checkt wirklich gar nichts mehr. Und es fällt natürlich bei geschultem Personal auf und er schaut auch wirklich ab und zu mal in die Kamera. Dieser Blick ist genial. Auch diese Mugshots, die von ihm gemacht wurden. Auch jetzt von dem aktuellen Unfall, es ist wirklich Wahnsinn, in diesem Zustand in ein Auto zu steigen. Wow, weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommt. Auf jeden Fall checkt der Polizist halt, okay, der Tiger hat vermutlich ein, zwei lecker Bierchen getrunken. Irgendwas passt da nicht so ganz. Wir machen mal so weitere Tests. Und wer von euch schon mal kontrolliert wurde, da gibt es ja immer das, dass man so eine, auf so einer Linie entlang geht und so weiter und so fort. Und die Polizei hat ihn halt irgendwie aufgefordert, dass er das Alphabet aufsagen soll. Und er schaut halt so leer vor sich hin und dann fragt der Kopf, ob er schon weiß, was er jetzt machen soll. Und er so, ja, dass er die Nationalhymne rückwärts singen soll. Also er ist komplett neben der Spur und es ist auch irgendwie interessant. Also hätte ich, glaube ich, im nüchternen Zustand auch nicht hinbekommen, dass ich die Nationalhymne rückwärts singe. Das ist schon eine große Anforderung. Verstehe ich, dass da sein Hirn am Rattern ist. Aber er versagt wirklich kläglich. Auch er kann sich null mehr artikulieren. Kann ich wirklich nur empfehlen, sich das Video nochmal anzuschauen. Es ist ein Mahnmal, dass man auf gar keinen Fall besoffen Auto fahren sollte. Und ich hoffe, das macht auch niemand von euch. In diesem Sinne beende ich die heutige Folge. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Ich bedanke mich für jeden, der neu abonniert hat. Falls du oder sie aber eine Person sein sollten, die noch nicht abonniert hat, dann wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt. Falls es dir gefallen hat, dann kannst du es gerne auch noch bewerten. Ja, ansonsten passt auf euch auf, fahrt vorsichtig, fahrt auf gar keinen Fall betrunken und schaut euch das Video von Tiger Woods an. Ja, mehr fällt mir jetzt am Ende nicht ein. Ja, stimmt, die Folge ist ein bisschen kurz. Ah, das tut mir leid. Aber es ist wirklich der berufliche Stress, der mich zu dieser Kürze zwingt. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht zuzuhören. Die Folgen werden in Zukunft wieder länger werden. Eine Sache, die in meinem Leben noch länger wird. Beim Rest habe ich aufgegeben. So, jetzt aber wirklich Ende. Und so zerbröselt der Keks nun mal.